Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich darf euch alle begrüßen bei diesem schönen Wetter. Schön, dass doch noch ein paar da sind, nicht alle im Urlaub sind. Ich dachte, vielleicht ist es noch halb voll heute, aber es sind ja doch viele Leute da. Mein heutiges Thema ist das Gebet von Jabez. Ich habe es eigentlich das verlernte Gebet genannt, weil das Gebet von Jabez, da gibt schon viele Predigten drüber und so, das ist so ein bisschen abgegriffen fast. Und es gibt auch ein Buch darüber. Ich habe es aber gar nicht gelesen. Ich habe das heutige Thema ausgewählt, weil ich irgendwo ein Problem habe. Weil ich festgestellt habe, dass ich ein miserabler Beter bin. Weil ich da wirklich noch ganz viel lernen muss. Und ich hoffe natürlich, dass hier in der Gemeinde ihr alle kein Problem habt mit eurem Gebetsleben. Und gut, nein, schade. ich gehe einfach mal davon aus, das ist wirklich so, also die meisten Leute haben da einfach noch an sich zu arbeiten. Gebet ist ja so eine Sache. Ich habe überlegt, warum ist das eigentlich so schwer? Ich habe mir echt richtig lange Gedanken gemacht, mein Kopf hat geraucht und die Predigt reicht nicht aus, um das irgendwie alles reinzubringen. Aber ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht, und zwar zum Beispiel, wir haben ja so einen großen Gott, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, der Könige ein- und absetzt, der, wie es in Jesaja steht, sagt, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Warum sollen wir da eigentlich noch beten? Und dann steht auch noch in Matthäus 6, Vers 8, dass der Vater schon weiß, um was wir ihn bitten, und er weiß, was wir benötigen, bevor wir es überhaupt ausgesprochen haben. Warum dann noch beten? Er weiß doch schon alles. Dann können wir doch einfach auch nur empfangen, oder? Es geschieht eh das, was Gott beschlossen hat. Was kann da mein Gebet ändern? Und die Erde, die dreht sich auch so weiter. Alles. Gott wird schon so sein Ding halt machen. Er hat seinen großen Plan. Er hat ja viel mehr Übersicht als ich. Warum soll ich da mich noch irgendwo mit meinem Gebet einbringen? Und genau diese Gedanken können einen manchmal überfallen. Oder auch, ja, der IS, der da gerade so wütet in den muslimischen Gebieten, das ist eben Gottes Wille, dass das gerade passiert. Oder dass sich mein Nachbar nicht bekehrt, das ist eben Gottes Wille. Oder dass sich viele Gemeinden in Deutschland immer mehr vom Wort Gottes wegbewegen, das ist halt Gottes Wille. Es ist ja eben Gericht, es steht ja, es wird immer schlimmer werden, die Zeiten werden immer schlimmer. Also finde ich mich irgendwo damit ab und warum soll ich noch dafür beten? Wenn du natürlich jetzt am liebsten dazwischen rufst, hey Benny, ich bin ein Beter, ja, ich liege jeden Morgen oder jeden Nachmittag auf den Knien oder ich bete nächtelang durch, dann freue ich mich mit dir. Ich finde das super und ich finde das wirklich, das ist vorbildlich für mich und ich möchte das auch gerne lernen, aber bei mir ist es nicht so. Ich verhalte mich so, als ob ich denke, hey, Gott macht so sein Ding und ich brauche gar nicht mehr so viel machen. Genau. Fakt ist, wir sollen beten. Mit Jakobus 4, Vers 2 könnte ich eigentlich diese Predigt schon beenden. Könnte ich mich wieder setzen und wir können alle drüber nachdenken und überlegen, okay, wie setzen wir das jetzt um? Da steht nämlich, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Okay. Und Kapitel 5, Vers 16, ein bisschen weiter steht dann, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir empfangen also nichts, wenn wir nicht bitten. Und der zweite Vers sagt uns, dass nichts durch einen Gläubigen geschieht, wenn er nicht bittet. Gott tut also Dinge, die er nicht tun würde. Das kommt jetzt ein bisschen schwieriger Satz. Gott tut Dinge, die er nicht tun würde, wenn wir ihn nicht darum bitten. Also Gott tut Dinge, die er nicht tun würde, wenn wir ihn nicht darum bitten. Vielleicht ist das alles ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich bin echt davon überzeugt, dass es genau so ist. Vielleicht kann man sogar sagen, Gebet ist nicht die Unterstützung der Arbeit Gottes, Gebet ist die Arbeit Gottes. Vielleicht. Manchmal lesen wir sogar in der Bibel davon, dass Gott Dinge beschlossen hatte. Bei Mose gibt es eine Geschichte. Und Mose setzte sich ein dafür, rang mit Gott. Gott wollte das Volk Israel vernichten. Mose ringt mit Gott. Und Gott bereut das, was er vorhatte, ändert seinen Plan. und vernichtet nicht das Volk Israel, nimmt nicht Mose seine Nachkommen als sein Volk, sondern er lässt einen Überrest übrig bleiben vom Volk Israel. Warum? Weil Mose mit ihm gerungen hat, weil er im Gebet zu ihm gekommen ist und ihm es nicht egal war, dass Gott diese Leute bestrafen wollte, zu Recht bestrafen wollte. Elia betete und es regnete 3 Jahre lang nicht, dann betete er wieder und der Regen fiel. Und dann sagt dieser Jakobus, von dem ich eben schon gesprochen habe, dass Elia ein Mensch war von gleicher Art wie wir. Ich komme mir nicht wie ein Elia vor. Jakobus sagt, hey, ihr seid eigentlich die gleiche Art Mensch wie ein Elia. Gebet ist also nicht nur so eine stressmildernde Sache, wie Wissenschaftler jetzt festgestellt haben. Also es ist auch sehr gesund zu beten. Es ist auch nicht nur ein Wellnessgefühl von Entspannung und innerem Frieden, wofür man überhaupt gar keinen Glauben an Gott braucht, wie die Welt behauptet. Gebet ist etwas Großes. Gebet ist etwas Wunderbares. Es ist letztendlich die Möglichkeit, mit unserem Retter, mit unserem Schöpfer in Verbindung zu treten, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren. Und ja, ich glaube, wenn wir nicht beten, dann sind wir eigentlich ganz arme Christen. Dann sind wir Christen, durch die Gott nichts wirken kann. Und wir werden uns letztendlich von unserem Retter, von Jesus, entfernen und entfremden. Das ist genauso wie wenn wir einen Freund, er ist uns aus den Augen. Bei meinen Freunden ist es so ein bisschen so, sie wohnen alle in Köln und sie sind mir aus den Augen. Man telefoniert nicht so viel, ich bin nicht so der Schreiber, Telefonierer, SMSer oder WhatsApper, was weiß ich, was da alles gibt. Und man vergisst sie fast ein bisschen. Und sie vergessen mich, das ist halt so. Und genauso ist es, wenn wir nicht beten. Wir vergessen unseren Retter. Und wir haben vielleicht viel Laub, wir sehen gut aus, wir sind tolle Christen, nach außen hin, aber wir haben keine Frucht. Ein Bruder von John Wesley hat mal folgenden Traum gehabt. Ist nicht biblisch inspiriert, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Da ging es folgendermaßen zu. Ein Engel hatte ihn durch eine riesige Lagerhalle im Himmel geführt, in der sich die Schachteln und Kisten bis zur Decke türmten. Und nachdem sie alles so angeschaut haben, sie sind da durchgelaufen, da war vielleicht ein Gang in der Mitte, rechts und links überall diese Kisten, fragte den Engel, was hat das eigentlich zu bedeuten? Hier sind überall Kisten und Kartons und die sind alle noch zu, die sind alle noch versiegelt. Und dann antwortet der Engel, das sind die Antworten auf Gebete, die Christen nie gebetet haben. Finde ich einen recht eindrücklichen Traum, also recht heftig. Wie ihr seht, das Thema Gebet ist nicht mal ebenso zu behandeln. Es ist ein Riesengebiet, es ist recht komplex. Eine Predigt reicht niemals, um das Gebet zu verstehen. Es ist nicht so eine einfache Sache. Aber eins steht fest und das ist ganz klar und einfach. Wir sollen beten. Und deshalb möchte ich einen Text vorlesen aus 1. Chroniker 4, Kapitel 4. Da haben wir ein Geschlechtsregister. Ich fange jetzt nicht bei Vers 1 an, ich fange einfach mal bei Vers 5 an. 1. Chroniker 4, Vers 5. Das sind halt die Nachkommen Judas. Und Aschur, der Vater von Tekua, hatte 2 Frauen, Hela und Nara. Und Nara gebar ihm Achusam und Hepa und Temni und Arastari. Das sind die Söhne der Nara. Und die Söhne der Hela, Zeret, Jitscha und Etnan. Und Kotz zeugte Anub, bisschen komischer Name, und Zobeba und die Geschlechter Achachels des Sohnes Harums. Alles Namen, die man kaum aussprechen kann, wenn man sie nicht schon mal gelesen hat. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes mitten in diesem Geschlechtsregister. Das lesen wir vom Jabez, Vers 9. Und Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez. Denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabez rief zu dem Gott Israels und sprach, O dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Und Gelub, der Bruder Schuas, zeugte Michir, der ist der Vater Eschtons, und Eschtons zeugte Betrapha und so weiter. Es geht noch recht lang, dieses Geschlechtsregister. Es ist interessant, in diesem Geschlechtsregister, wo eigentlich nur Namen aufgezählt werden, und das ist die Frau von dem und das Kind von dem und das ist der und der, finden wir auf einmal über eine Person noch ein paar mehr Informationen. Da ist von dem Jabez die Rede, und der hob sich ab von dem Rest seiner Brüder, man kann auch sagen von seinem Volk, von allen Menschen. Man sieht ja, in dem Geschlechtsregister steht nicht, bei dem war es so, der betete und dann kam, und bei dem war es auch so, der war ein Mann Gottes, sondern bei denen liest man nur den Namen. Aber bei ihm liest man, er betete, und dann, boah, dann passierte so einiges. Und er betete nicht irgendwas, sondern er betete, Herr, segne mich. Und er erlebte Segen über Segen. Die Mutter von Jabez, vielleicht war es irgendwie eine beschwerliche Geburt, vielleicht ist der Vater gestorben, vielleicht ist irgendwas, das Haus abgebrannt, vielleicht war irgendwas Schlimmes. Sie hat ihn jedenfalls Jabez genannt. Das heißt, irgendwo habe ich sie auch stehen, Sohn der Schmerzen, oder er macht Schmerzen, heißt es. Sein Leben begann eigentlich in Not. Er hat keinen guten Start gehabt. Überhaupt nicht. Aber sein Leben endete mit großer Freude. Und ich habe so überlegt, eigentlich passt das so gut zu unserem Weg mit Gott. Der Waldemar hatte jetzt diese Predigtreihe über Jona, und da kommt immer wieder der Jona, der kam ganz, ganz unten an. Ganz unten. Bevor er Segen erleben durfte. Bevor er wirklich echten Segen erfuhr. Als meine Seele in mir verschmachtete, hat er gesagt, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Er setzte alles auf eine Karte. Wahrer Segen, sagt er, kommt von dem Herrn. Die Rettung kommt von dem Herrn, als er noch im Bauch des Fisches war. Völlig in den Problemen, als er einen ganz schlechten Start hatte eigentlich. Das ist oft ist es ein Weg von Kummer und Sorgen und von Tränen, aber der führt uns letztendlich dahin, wo kein Kummer und keine Tränen, wo keine Sorgen sind. In die Ewigkeit. Wir müssen diesen Weg natürlich nicht gehen. Wir können auch wieder wie der Jona weglaufen, den Kopf in den Sand stecken wie so ein Vogelstrauß. Das können wir alles machen. Aber das ändert letztendlich nichts an unserem verlorenen Zustand. Das ändert daran gar nichts. Und wir werden nur noch mehr Tränen zu weinen müssen. Also nur noch mehr Tränen weinen müssen. Und deswegen möchte ich uns alle auffordern, stell dich deiner Situation, lauf doch nicht weg vor deinem Retter. Ich weiß, viele sind in den Armen ihres Retters, aber manchmal sind wir auch so weit weg. Es gibt da so eine richtig schöne Geschichte von Jesus, wo er einmal einem aussätzigen Mann begegnet. Und Aussatz, das ist eine recht heftige Krankheit gewesen. Das ist, das Fleisch ist verfault am Körper, und wir würden nie so jemanden anfassen, wenn nur mit Gummihandschuhen. Und der kam zu Jesus, und alle anderen rannten weg. Also wenn jetzt hier ein Aussätziger durchkam in dieser Situation, ihr werdet alle weggegangen. Aus Angst, dass ihr euch anstecken könnt. Der rannte zu Jesus und kniet nieder vor Jesus, fällt vor seinen Füßen nieder. Und was macht Jesus? Der geht hin und legt seine Hand auf diese verfaulte Haut drauf. Auf diese verfaulte Haut, ohne diese Gummihandschuhe, ohne Mundschutz. Er geht auf ihn zu, legt seine Hand auf ihn und rührt ihn an. Und Jesus, das ist derjenige, der an diesem Kreuz, nicht an diesem, das ist die Erinnerung, am Kreuz starb für uns. Der mit den festgenagelten Händen, der meine Schuld bezahlt hat, der auch deine Schuld bezahlt hat, der auferstanden ist, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Gott ist so nahe gekommen durch Jesus. Und deswegen können wir beten. In der Bibel steht auch, der Vorhang ist zerrissen. Diese Sache mit dem Tempel, da konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr rein, der ist zerrissen. Wir können direkt ins Allerheiligste, wir können direkt zum Vater, direkt zu Jesus mit ihm reden. Das ist etwas, wonach alle im Alten Testament sich gesehnt haben. Was wir können, was wir so selten leider nutzen. Weil wir es vergessen, oder ich weiß auch nicht warum. Schau dir Jesus an, was er für dich getan hat, wie sehr er dich liebt, wer er ist, und rede mit ihm. Lebe mit ihm und durch ihn. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann nimm heute, nimm Jesu Hand und lauf zu deinem Retter. Komm zu Jesus und rede mit ihm und werd sein Kind, komm mit deinen Sünden zu ihm, bekenn ihm und er nimmt dich an, weil er dich so sehr liebt und keine Angst hat vor Sünden. Er hat auf diesen Aussätzen, er hat ihn so angefasst und berührt und das macht er auch mit uns. Wir können die schlimmsten Sünder sein, das ist egal. Aber nun zurück zu Jabez. Er sprach ein Gebet und wir können von Jabez eine ganze Menge lernen. Ich möchte mit euch zuerst mal zwei Dinge anschauen. Und das ist zum Ersten, Jabez war angesehener als seine Brüder stand dort und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Was hat dieser Jabez nun gebetet? O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrtest, damit mich kein Schmerz trifft. Fünfmal mir, mein, mir, mich, egoistisch. Total egoistisch eigentlich. Segne mich reichlich, erweitere meine Grenzen oder mein Gebiet. Lass deine Hand mit mir sein. Halt das Übel von mir fern. Gib mir keinen Schmerz. So ein richtig gescheiter Christ denkt sich da erstmal so, okay, also Jabez, das ist ja irgendwie Alttestamentler, irgendwie Egoist und geht's nur um den Segen, nur um sich und so. Aber wenn wir mal runterkommen von unserem hohen geistlichen Ross, sage ich jetzt mal, wünscht sich nicht eigentlich jeder Christ, von Gott gesegnet zu sein, reichlich gesegnet zu sein? Ist nicht immer auch unser Gebet? Wünscht sich nicht jeder Christ, dass sein Gebiet erweitert wird, seine Grenzen erweitert werden und er mehr für Jesus tun kann und die frohe Botschaft weiterbringen kann? Falls du immer noch denkst, Jabez irgendwie doch zu egoistisch, kein gutes Vorbild für mich, dann möchte ich dich daran erinnern, Jabez betete und sein Gebet wurde erhört. Also er scheint doch einiges richtig gemacht zu haben. Und deshalb wollen wir einfach dieses Gebet genauer angucken. Und ich bin überzeugt, wenn wir beten wie dieser Jabez, dann kann das echt ganz schön was bewegen in unserem Leben. Kann Gott einiges bewegen in unserem Leben. Dabei möchte ich kurz vorwegnehmen, ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Da gibt's Pro-Stimmen dafür, also über das Gebet des Jabez und negative Stimmen. Ich werde euch nicht empfehlen, dieses Gebet an den Spiegel zu hängen und das jetzt irgendwie einen Monat lang mal jeden Tag dreimal zu beten, weil und dann euch versprechen, dann wird sich euer Leben verändern, weil ich denke, das ist nicht irgendwie so wie so ein Mantra, wo es einfach nur um diese Worte geht, ich plapper diese Worte dahin und dann geschieht etwas, sondern es ist irgendwo mehr. Wer davon ausgeht, dass durch das Gebet von wenigen festgelegten Worten letztendlich etwas passiert in unserem Leben, da bewegen wir uns fast wieder so ein bisschen hin zur katholischen Kirche. Die haben das Rosenkranzgebet, sie lassen diese Perlen durch die Hände gleiten und bei jeder Perle oder jedem Knoten, da hat man ein gewisses Gebet oder eine bestimmte Worte, die man dann spricht. Und ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Auch das Vaterunser, nur dahergeplappert, es bringt nichts, wenn wir nicht verstehen, wenn das nicht unser Anliegen wirklich ist. Also ich denke, wenn wir einfach nur im Kalender Gebete abhaken, wo andere diese Perlen zählen, wie beim Rosenkranzgebet, das wird nichts bringen. Vielleicht schon, wenn Gott ist sehr gnädig, auf jeden Fall. Aber ich denke, es geht einfach um mehr. Genau. Es wäre nämlich, es könnte sein, es wäre so ähnlich wie, wenn ich jetzt so ein Eheberatungsbuch lese und da gibt's ja viele von. Und ein Ding ist ja immer, ich soll Zeit mit meiner Frau verbringen und Zeit für sie nehmen. Und es wäre so, wie wenn ich dann hergehe und sage so, ich gehe jetzt genau nach dem Buch, weil das halt so steht in dem Buch, ich will ein guter Ehemann sein. Ich werde jetzt jeden Morgen mir eine halbe Stunde Zeit nehmen, meiner Frau zuhören. Und dann, Miri, komm her, ich höre dir zu. Ich bin ja guter Ehemann, alles super. Und dann abends, halbe Stunde, komm Miri, ich höre dir zu. Das steht ja so in dem Buch. Und dann freitags 4 Stunden, wir gehen essen, ins Kino, irgendwas. Ich nehme mir Zeit, weil das in dem Buch steht halt. Ich will ein guter Ehemann sein, also jetzt nicht irgendwie da. Genau. Wenn ich das machen würde, ich weiß nicht, was Miri irgendwie von mir denken wird, aber ich glaube, es ist egal. Also ich glaube, sie wäre nicht so begeistert. wenn ich das nicht aus Liebe mache, wenn ich nicht aus Liebe ihre Nähe suche, nicht es mich danach drängt, Gemeinschaft mit ihr zu haben, Zeit zu verbringen, dann ist das für nichts. Das ist, ja, okay, es ist halt so in dem Buch, aber es ist nicht mehr. Und ich glaube, mit dem Gebet ist das genauso. Gebet ist nicht irgendwie was Mechanisches, es ist was Lebendiges, es ist nichts Unpersönliches, sondern persönliches Gespräch mit unserem Retter, mit unserem Vater, mit dem, der uns so unendlich lieb hat. Lernen wir also von dem Jabez. Sein erstes Anliegen war, dass du mich reichlich segnen mögest. Segne mich, Vater, segne mich wirklich, wahrhaftig, schreibt der Luther, glaube ich. Ich denke, hier geht's vielleicht auch um irdischen Segen, aber vor allen Dingen, was ist echter Segen? Echter Segen, denke ich, ist das, wenn wir Jesus begegnet sind, er uns unsere Schuld vergibt, wir angenommen sind und sein Kind sind und eine Hoffnung haben, die über alles Irdische hinausgeht. Das ist echter Segen. Und ja, wenn du so betest, wenn wir so beten wie der Jabez, Herr, segne mich, ich denke, das wird Auswirkungen haben auf unser Leben. Dann sind wir Gesegnete, weil wir die Sünden vergeben haben und wir seine Kinder sind, Könige und Priester, wir sind Gesegnete. Und für unsere Mitmenschen werden wir dann jemand sein, der auf der einen Seite natürlich recht herausfordernd ist. Für Nichtchristen sind wir total herausfordernd, wenn wir wirklich als Christen leben. Aber für Christen sind wir angenehm. Wir haben etwas abzugeben. Wir haben etwas, dass wir belebend sind. Und wir können auch für Nichtchristen belebend sein. Das ist unsere Aufgabe. Und du wirst zufrieden sein. Du wirst einfach einen gewissen Frieden haben. Es gibt so Leute, die haben einfach so einen Dauerfrieden, wo man irgendwie gerne bei denen ist. Die Jenny ist so eine für mich irgendwie. Die ist so irgendwie so schon ein bisschen fast abgehoben im Himmel manchmal. Aber das ist was Schönes, sowas genießen wir. Das sind gesegnete Leute. Und wenn wir beten, Herr, segne mich, dieses eigentlich egoistische Gebet, dann ist es gar nicht so egoistisch, weil indem ich gesegnet werde, bin ich ein Segen für andere Menschen. Und so kannst du ruhig beten, Herr, segne mich reichlich, segne mich mehr als alle anderen, damit alle anderen durch mich mehr als ich gesegnet werde. Und ja, segne meine Frau, mein Kind oder meine Kinder, segne meine Familie, segne meine Arbeitskollegen, aber segne sie nicht nur mit irdischen, sondern segne sie mit echtem Segen, mit wahrhaftigem Segen. Als zweites betet dann Jabez, dass du mich doch reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest. Erweitere mein Gebiet, könnte man auch sagen. Wisst ihr, warum unser Leben, oder ich denke, warum mein Leben manchmal so kleinkariert, so ereignislos, so spießig ist und nichts passiert? Ich denke, weil wir nichts mehr von Gott erwarten. Wir reden, wir singen. Du großer Gott. Es gibt so viele Lieder, aber eigentlich erwarten wir recht wenig und trauen Gott recht wenig zu. Dass wir vielleicht sogar denken, ja, ich und mein Gebet, was soll das schon groß bewirken irgendwie? Ich bete so meine Sachen ab, hier, gib da, pass da auf. Aber dass wir wirklich was erwarten von Gott? Wir haben ja unsere Gemeinde, unsere Brüder und Schwestern, unsere Familie, da beten wir für. Eigentlich jeder, denke ich. Aber dass wir beten, Herr, hilf mir, dass mein Wirkungsbereich darüber hinausgeht für dich, über unsere Familie hinaus, über diese Gemeinde hinaus. Weiß ich nicht. Ich bete das nicht so oft, aber ich will das gerne, ich will das lernen und deswegen habe ich mich genau hiermit beschäftigt. Nicht nur wir als das kleine Häuflein hier in Emmendingen. Ja, wir werden schon größer, aber trotzdem sind wir ein kleines Häuflein. Überlegt mal, wie viele Leute mal im Himmel sein werden. Dagegen sind wir nichts. Und es gibt noch so viele Menschen neben uns. Nein, Herr, gib uns mehr, gib uns echtes Wachstum. Hilf uns, dass wir das Evangelium raustragen können. Mach uns fähig, gib uns Kraft, gib uns Mut dazu, gib uns Gelegenheiten, Möglichkeiten. Erwarte ich oder erwartest du, dass Gott das durch uns noch wirken kann? Ah, wer bin denn ich? Ah ja. Erwarten wir das? Wenn ich mein Leben anschaue, wer ich früher war, ich will mich jetzt nicht hoch erheben oder so, gar nicht. Aber dass ich vor euch stehen kann, ich kann es immer wieder, weiß nicht, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt in der Predigt. Ich finde das erstaunlich, dass ich vor Menschen stehen kann und rede über Gottes Wort. Das ist ein Wunder, ich kann das eigentlich nicht. Wenn ich zwei Teenkreise habe, ich kann sowas eigentlich nicht, ist eigentlich gar nicht mein Ding, Teenie-Arbeit. Aber Gott, er schenkt mir das, es ist ein Wunder. Er befähigt mich. Wenn ich überlege, ich war in Brasilien, habe dort vor Indianern gepredigt. Pures Wunder. Also ich, der früher in der Schule an der Tafel stand und kein Wort rausgekriegt hat und nicht wusste, wie er irgendwas schreibt oder so. Ich bin kein toller Typ. Aber Gott schenkt es, weil ich ähnlich gebetet habe. Herr, nimm mein Leben und mach was raus. Aber auch dann, wie schnell wird das eigentlich wieder Alltag? Ja, okay, das ist ja jetzt habe ich ja was erreicht. Jetzt ist ja mal alles okay. Und wir gewöhnen uns dran, anstatt zu beten, Herr, gib mir noch mehr. Lass mich weiter wachsen. Gebrauche mich noch weiter als dein Werkzeug und erweitere meinen Wirkungsbereich, deinen Wirkungsbereich durch mich. Erwarten wir noch, dass Gott letztendlich unsere Begrenztheit, unsere Grenzen brechen kann und uns sogar hilft, diese erweiterten Grenzen, diesen größeren Raum zu betreten? Erwarten wir das? Dass er uns wirklich dazu befähigt? Ich denke, wenn wir nichts mehr von Gott erwarten, dann werden wir auch gar nichts von Gott empfangen. Und wenn wir viel von Gott erwarten, echt viel, werden wir sehr viel von Gott bekommen. Und wenn wir alles von Gott erwarten, werden wir alles von Gott bekommen. Es geht hier nicht um Reichtum und eine tolle Ehefrau und viele Kinder und ein tolles Haus und ein Auto oder so. Darum geht's nicht. Es geht darum, in Gottes Reich aktiv zu sein. Das möchte ich dabei erwähnen. Wenn wir alles von Gott erwarten, bekommen wir alles. Wir dürfen von Gott alles erwarten, denn wir haben einen echt großen Gott. Und wir machen immer den Fehler, ihn so klein zu machen. Wir begrenzen ihn auf unsere kleinen Fähigkeiten. Und wer bin ich schon? Ja, deswegen klappt auch nichts. Anstatt, dass wir ihn auf Gottes Fähigkeiten, dass wir uns auf Gottes Fähigkeiten erweitern, könnte man das sagen? Weiß nicht. Nicht richtiges Deutsch, aber. Doch eins ist wichtig. Wir dürfen bei all dem nicht vergessen. Manchmal ist man ja so als Christ geneigt, okay, ja, diese großen Sachen ist jetzt zum Beispiel, wenn hier ich stehe oder der Waldemar da steht oder so oder mein Ältester ist oder solche Dinge, das sind die großen Dienste für Gott. Das stimmt nicht, denn die kleinen Dinge, die sind ganz wichtig. Gott sieht auf unser Herz. Es geht nicht darum, vorne zu stehen. Es geht um die kleinen Dinge. Da müssen wir erstmal mit anfangen. Das ist sowieso so. Und im Kleinen sollen wir treu sein. Deswegen, lasst euch da nicht irreführen. Und es geht hier letztendlich, denke ich, eher um eine Grundhaltung, die wir Gott gegenüber einnehmen. Letztendlich, ob wir von Gott noch etwas erwarten für unser Leben. Man könnte fragen, was hast du eigentlich heute erwartet, als du hierher gekommen bist? Hat man vielleicht nur erwartet, irgendwie gut unterhalten zu werden? Dann wirst du höchstens, wenn überhaupt, von mir wahrscheinlich nicht gut unterhalten. Aber nicht mehr. Oder kommen wir wirklich zum Gottesdienst und erwarten, dass Gott uns verändert? Dass Gott uns verändert, dass wir von Gott verändert werden, weil er da ist, weil er in unserer Mitte ist, wo zwei oder drei versammelt sind. Ja, was erwarten wir? Jabez betete, erweitere meine Grenzen, und als drittes betete er, dass deine Hand mit mir wäre, dass du bei mir bist, dass du mir hilfst. Wenn Gott uns wirklich reichlich segnet, wir ein gesegneter Gottes sind, wir mehr Möglichkeiten haben, mehr Verantwortung haben, unser persönlicher Raum erweitert worden ist und unsere Grenzen gesprengt sind, dann kommen wir an den Punkt, dass wir merken, ich schaffe das nicht mehr. Es ist mir ein bisschen zu viel. Ich bin wie ein Wurm. Ich bin wirklich ein Wurm. Ich kann das nicht. Das ist mir zu groß. Wie soll ich das hinkriegen? Und Ja, man fängt an, zu Gott zu rufen, weil man merkt, man ist unfähig. So wie der Jabez. Gott, lass deine Hand mit mir sein. Mein Vater, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nicht. Je mehr Gott deine Grenzen erweitert, desto mehr kommst du letztendlich genau in dieses Gebiet des Unmöglichen, dass wir das wirklich Gott nach Gott schreien. Herr, hilf uns, ich komme hier nicht weiter. Und das bringt uns in die Nähe zu ihm. Das ist was Wunderbares eigentlich. Und wenn ich mir überlege, Miriam und ich, wir haben den Plan, in die Mission zu gehen nach Brasilien. Ja, ich kann mit dem Bogen Fische schießen und ich kann Krokodile jagen und Affen mit einem Blasrohr abschießen. Das kann ich alles. Und mit dem Indianer durch den Busch rennen, das ist irgendwie schon mein Ding so. Das habe ich schon als kleiner Junge gerne gemacht, so Sachen in dieser Art. Aber eine andere Sprache lernen, ich kann das nicht. Meine Frau ist jetzt schwanger. Wir werden ein Kind haben. Mit einem kleinen Kind, mit meiner Frau in ein Gebiet zu gehen, wo alles ist voller giftiger Tiere. Ich kann das nicht verantworten eigentlich. Ich kann das nicht. Ich habe da keine Kraft zu und keinen Mut. Aber Gott sagt ja eigentlich, hey, ich kann das. Ich kann's. Ich brauche nur deine Füße. Ich brauche nur deine Füße, die dorthin gehen. Deine Finger, die das im Computer eintippen, dass dieses Ticket kommt, dass du abfliegen kannst. Du musst zum Flughafen gehen, einsteigen. Ich bring dich dorthin. Ich gebrauche dich da. Brauche deine Hände. Ich brauche dein Mundwerk, dass du einfach aufmachst. Dann spreche ich. Und das müssen wir lernen, Gott zuzutrauen. Das muss ich lernen, Gott zuzutrauen. Da bin ich noch ein ganz schöner Schwächling drin. Vielleicht haben wir auch teilweise verlernt, auf Gott zu vertrauen, weil wir ja schon so viel für Gott tun, weil wir schon so viel für Gott arbeiten. Ich arbeite schon so viel, ich mache schon so viel, ich mache das und das und den Dienst und das. Und dann kommt jemand, hey, kannst du das mal eben noch übernehmen, den Kindergottesdienst oder den Putzdienst oder Rasenmähen? Und dann sagen wir, hey, ich, in echt, ich habe schon so viel, also ich kann nicht. Ich bin am Ende, ich kollabiere. Und ich weiß nicht mehr, es ist mir einfach zu viel. Ich mache schon so viel. Aber wisst ihr, was das eigentlich bedeutet? Wenn wir genau an diesem Punkt angekommen sind, dann sagt nämlich Gott, hey, endlich. Super Sache. Er ist endlich am Boden. Endlich kann ich eventuell anfangen zu arbeiten. Endlich wird er eventuell zu mir kommen und sagen, Herr, hilf mir. Komm du und wirke du durch mich. Du musst mir die Kraft geben, du musst mir den Mut geben. Du musst mir auch die Zeit geben, du musst mir auch Erholungsphasen geben, damit ich das schaffe. Und Gott freut sich darüber, wenn wir genau da ankommen, weil wir dann wieder zu ihm kommen. Erst wenn du ganz am Boden bist, wird das passieren. Und genau das ist letztendlich, was auch passiert, wenn wir Jesus unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Wir verlassen die Kontrolle über unser eigenes Leben. Wir wollen immer alles so zusammenhalten, alles kontrollieren, alles gut im Griff haben. Wir wollen irgendwo uns gut mit allem arrangieren, alles gut planen und so. Aber wenn wir Gott alles abgeben, unser Leben, dann können wir nichts mehr klammern, dann müssen wir die Hände aufmachen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wir müssen es, damit Gott wirken kann. Wenn wir Gott unser Leben komplett abgeben und sagen, Herr, mach aus meinem Leben ein Gefäß, wie du willst, wie es auch in diesem Lied heißt, kann es sein, ich komme jetzt natürlich erstmal mit diesem extremen Beispiel, dass wir nächstes Jahr irgendwo im Busch sind, bei den Spinnen. Nein. Es kann sein. Es kann sein, dass wir auf einer Bibelschule sind. Es kann auch sein, dass wir richtige Beter geworden sind, die zu Hause in ihrer Kammer viel beten. Es kann sein, dass ich angefangen habe, meinen Nachbarn von Jesus zu erzählen und nicht mehr einfach nur mit ihnen über was weiß ich was rede. Es kann sein, dass ich in einem anderen Bundesland bin und dort für Jesus aktiv bin. Es kann alles Mögliche sein. Ist meist nicht das, was wir planen. Aber wir haben irgendwie Angst davor. Wir denken so, das muss man doch irgendwie alles lieber alles im Griff haben und so. Anstatt dass wir sagen, Herr, hier bin ich, nimm mich, mach was raus. Du weißt doch viel besser, was du in mich hineingelegt hast, was du mir geben willst. Mach du was raus. Eins steht jedenfalls fest, wenn wir das machen, werden Dinge in unserem Leben passieren, die wir uns eigentlich gar nicht zutrauen, die wir auch in unseren kühnsten Träumen uns nicht ausmalen. Denn dann sind wir letztendlich nicht mehr limitiert auf unsere kleinen Fähigkeiten, sondern auf Gottes Fähigkeiten. Und das ist auch das Geheimnis, was ein Paulus verstanden hatte, wenn er schreibt zum Beispiel Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Oder auch im Alten Testament, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Also was sollen wir machen? Dem Herrn unseren Weg befehlen, ihm vertrauen, auf ihn hoffen, an ihn glauben, dass er es gut macht. Dann wird er handeln. Kommen wir zum vierten Gebetsanliegen. O, dass du mich reichlich segnen, meine Grenzen erweitern wollest, mehr Möglichkeiten, mehr rausgehen können für Gott, mehr Verantwortung. Deine Hand mit mir wäre, Herr, hilf mir, ich schaffe das nicht. Und du mich vor dem Übel bewahrst. Wenn Gott dich segnet, deine Grenzen niederreißt und du Land betrittst, was du eigentlich aus eigener Kraft nicht betreten kannst, für Gott, dann wird der Gegenspieler Gottes aktiv werden. Denn dann wirst du ihm gefährlich. Dann nimmst du ihm ja letztendlich, man könnte sagen, Land weg. Wir fuschen ihm in sein Handwerk rein. Und er wird richtig aktiv und richtig böse und toben. Und davon kann ich euch ein Lied singen. Es ist unglaublich, was der Satan sich auch immer einfallen lässt. Ich glaube, sein Spezialgebiet ist, uns mit guten Dingen zu versuchen. Mit gutem eigentlich. Beim Gebet, bei der Vorbereitung der Predigt zum Beispiel, ich habe öfters, dann bin ich aufgestanden, gefrühstückt und dann, okay, jetzt fängst du an, dir Gedanken zu machen über die Predigt. Beten, das kannst du ja abends noch, also, oder später. Fang jetzt erstmal an, dir ein paar Gedanken zu machen. Jetzt überleg dir erstmal, was du für einen Text nimmst oder so. Jetzt mach dir erstmal Gedanken. Das ist so eine Lüge. Anstatt Gebet und dann kommen doch die Gedanken und dann kommt es doch alles, das Gott es schenkt. Das ist eine Lüge vom Teufel, wo er echt ein absoluter Fachmann drin ist und uns immer wieder rumkriegt. Und ja, es ist nicht zu unterschätzen. Der Teufel ist, er ist nicht irgendwie so ein kleiner Papiertiger, so ein kleines Dingen, so ein bisschen Buh macht vor kleinen Kindern, sondern er ist gar nicht so ungefährlich. Jesus sagt, er ist der Fürst dieser Welt. Dreimal hat er es gesagt. Und wenn wir nicht ganz eng bei Jesus sind, nicht die Waffenrüstung anhaben und nicht beten, sind wir dem Teufel letztendlich schutzlos ausgeliefert. Und er kann machen mit uns, was er will. Er kann uns nicht aus der Hand Jesu rauben, aber er kann uns flachlegen. Er kann uns echt wirkungslos machen. Bei uns arbeitet er meist so subtil, so verschleiert, dass wir es gar nicht so richtig mitbekommen. So schlangenmäßig, leise schlängelnd. Und trotzdem, schaut euch die Früchte an, die er fabriziert. Gemeinde Gottes ist ein Beispiel zum Beispiel, völlig zerbrochen. Ja, waren das einfach nur Menschen? Nein, der Teufel will Gemeinden zerstören, er will auch diese Gemeinde hier zerstören und versucht immer wieder an allen Ecken irgendwo ein Tor zu finden, wo er sich ausbreiten kann. Wie wirkt er? Nicht durch irgendwelche flatternden Dämonen, sondern durch uns Menschen. Indem er uns gebraucht, uns irgendwelche Dinge einredet, uns Sachen machen lässt, die völlig daneben sind. Schaut euch an, was er mit uns Christen macht. Dass wir uns schämen, dass wir an Jesus glauben. Entschuldigung, dass ich so mittelalterlich unterwegs bin und noch an Jesus glaube. Oh, das ist mir so furchtbar peinlich. Das ist eine Lüge vom Teufel. Eine absolute Lüge. Und wie er es schafft, dass bibeltreue Gemeinden in Deutschland sich mittlerweile immer mehr vom Wort Gottes wegbewegen, an ihrem eigenen Ast sägen. Das ist der Teufel, der dahinter steht, der Zerstörer. Oder auch wie wir als Kinder unserer Zeit, Individualismus, Egoismus, wie das letztendlich diese dienende Haltung, die eigentlich das Christentum ausgemacht hat, oder ausmacht, immer mehr rausbringt aus unseren Gemeinden. Dass wir nur noch Christen sind. Also wir wollen empfangen, wir wollen bedient werden, wir wollen erleben, wir wollen spüren, wir wollen bedient werden von Gott, anstatt dass wir ihm dienen. Das ist eine Lüge vom Teufel. Oder wie er letztendlich Menschen um uns herum verfinstert und verstockt und ihnen eine Decke über den Kopf hebt, dass sie gar nicht mehr mitkriegen, wie sündig sie sind. Wenn man in Emdingen in der Stadt unterwegs ist, wie viele Leute haben überhaupt gar kein Bewusstsein davon, dass sie schuldig sind vor Gott? Es ist kein Bewusstsein mehr dafür da. Ja, wie kann sowas sein? In anderen Ländern, die Leute in Indien, habe ich gehört, du musst ihnen nur die Geschichte von Jesus sagen, dass er für Sünden gestorben ist und dass er sie erlöst. Und sie sagen, das will ich, das nehme ich an. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Für sie ist es völlig klar. Und hier auf der Straße so viele Leute. Okay, ja, aber was bringt mir das dann oder so? Also warum jetzt Jesus in meinem Leben? Ja, Kirche, das ist dann ja sowas, da muss ich so viele Sachen machen und so. Es ist völlig falsches, entstelltes Bild. Das ist total traurig eigentlich. Es ist nicht immer so, aber viel. Vielfach ist es so. Wenn du ein gesegneter Gottes bist, Gott deine Grenzen gesprengt hast, weil du bittest, Gott segne mich reichlich und komm du in mein Leben, gebrauche mich, dann wirst du angegriffen werden. Das ist Fakt, das darf uns nicht irritieren. Und der Satan wird uns nicht in Ruhe lassen. Er wird gegen uns kämpfen. Aber wir sind auf der Seite des Gewinners, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Uns hat er an Gott verloren. Aber er kann uns noch ganz niedrig halten, dass wir nicht mehr Zeugen sind für ihn, dass wir das Evangelium nicht raustragen, dass wir uns schämen dafür und unseren Mund nicht aufkriegen. Das kann er schaffen. Und damit kann er Gott immer noch eins auswischen. Durch uns, durch die Kinder Gottes. Und ja, genau aus dem Grund hat dieser Jabez letztendlich auch das gebetet. Bewahre mich vor dem Übel. Könnte sagen, halte den Satan von mir fern. Dass wir das beten. Das ist wichtig. Das ist auch im Vater Unser letztendlich in ähnlicher Form drin. C.T. Studd, der hat einmal Folgendes gesagt oder geschrieben. Ich möchte nicht in der Nähe von Kirchen und Kapellenglocken leben. Ich möchte einen Laden für Errettung führen, einen Meter von der Hölle entfernt. Das finde ich irgendwie cool. Also ja, es ist eher heiß, stimmt. Aber es ist so richtig, diese Einstellung, wenn wir die doch hätten, wenn ich die doch hätte. Versteck dich nicht hier in der Gemeinde. Es ist so schön hier, manchmal ein bisschen wie im Himmel, wenn wir Lieder singen, wenn wir Gemeinschaft haben. Es ist so schön, ermutigt zu werden, zu sehen, wir sind nicht allein mit unserem Glauben. Gemeinde hat alles seine Berechtigung. Gemeinde ist so wichtig, unendlich wichtig. Gemeinde ist eigentlich das Wichtigste, das Schönste, was Gott uns hier geschenkt hat. Es ist ein Geschenk, eine Segnung. Aber Gemeinde hat nicht einfach nur Selbstzweck, dass wir gesegnet werden, sondern Gemeinde ist dafür da, dass wir gesegnet und ausgerüstet werden, damit wir Gesegnete sind und Ausgerüstete sind, um zu gehen zu denen, die verloren sind. William Booth, der hat Gründer der Heilsarmee, der hat ein super Traktat, Keith Green hat es mal überarbeitet. Eigentlich wollte ich es vorlesen, aber die Geschichte geht zu lang. Da geht es um einen Felsen, also er hat irgendwie so ein Bild oder irgendwas, kommt ihm so in den Sinn. Da ist ein Felsen und da sind Leute drauf, oben auf dem Felsen, die singen schöne Lieder und freuen sich auf diesem Felsen. Und unten am Felsenrand, der steht mitten im tobenden Meer, da sind überall Menschen auf so einer Reling und die ziehen diese ertrinkenden Menschen da raus. Und die springen sogar da rein in dieses tobende Meer, um die rauszuholen. Und Jesus ist auch da draußen in dem Meer und holt diese Ertrinkenden raus. Und er ruft, hey, kommt doch runter. Und sie singen da oben nur Halleluja. Und also, das ist so dieses Bild, was er da schreibt. Es ist recht, recht heftig, aber es passt so gut zu uns auch. Geht an den Rand des sicheren Felsens und springt rein oder hebt eure Hand raus, streckt sie weit raus in das tobende Meer, weil um uns herum ertrinken letztendlich Menschen. Sie gehen dem sicheren Tod entgegen. Ich vergesse es immer. Wir vergessen es immer. Und deswegen müssen wir beten, dass Gott uns die Augen öffnet, uns die Liebe gibt, damit wir das begreifen, kapieren und aktiv werden. Und er will durch uns aktiv werden, wenn wir uns dafür öffnen. Dann wirst du Angriffe haben, aber wir dürfen beten wie der Jabez: Segne mich reichlich, erweitere meine Grenzen, mein Gebiet und halte dieses Übel von mir fern. Halte den Satan fern von mir, damit du durch mich wirken kannst. Und nimm alles von mir, was von mir dich daran hindert, zu wirken. Komme ich zu dem letzten Punkt seines Gebetes, wo dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wollest und deine Hand mit mir wäre, du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich keine Schmerzen treffen. Ja, hast du schon mal gebetet dafür, Herr, gib mir Schmerzen, ich bin so weit von dir entfernt, gib mir Schmerzen, damit ich mich wieder an dich erinnere? Ich würde sowas nie beten, weil ich finde, Schmerzen sind etwas Schlimmes. Ich hatte schon mal fürchterliche Zahnschmerzen, Schmerztabletten nicht mehr gewirkt. Ich habe mich gewunden, ich wusste nicht, wohin mit mir. Schrecklich, Schmerzen. Ich habe als kleiner Junge schon oft Kopfschmerzen gehabt und ich habe es bis heute manchmal, wenn das Wetter sich so ändert, habe ich schlimme Kopfschmerzen. Und das ist fürchterlich. Da bin ich lahmgelegt. Da sollten wir nicht drum beten, dass wir sowas bekommen. Aber mit den Schmerzen ist immer so eine Sache. Als guter Christ könnte man ja auch denken, ja, ich habe halt viele Schmerzen und das liegt daran, dass der Teufel mich so viel angreift, weil ich eben so viel für Gott unterwegs bin. Oder das könnte man ja denken. Man könnte ja so ein bisschen quer verquert denken. Wir Menschen sind ja immer sehr fit darin, so komische, quere Sachen zu denken. Liebe Freunde, da kann man sich völlig mit aufs Eis begeben, weil es kann auch sein, dass wir wie jeder Jona unterwegs sind, dass wir gerade völlig in die falsche Richtung rennen, wo Gott uns eigentlich haben will und dass Gott uns deswegen Schmerzen schenkt, damit wir endlich wieder zu ihm kommen und umkehren von unserem falschen Weg. Schmerzen sind also nie ein Anzeichen dafür, dass wir besonders gesegnet sind. Nur so in einer Klammer vielleicht. Wir dürfen beten wie der Jabez: Herr, halte Schmerzen von mir fern und hilf mir, dass ich dich auch so nicht vergesse, dass ich so bei dir bleibe, dass ich nah bei dir bin, dass ich durch dich arbeite, dass ich dich nicht vergesse, dass du mir nicht immer wieder Schmerzen schenken musst oder schlimme Dinge, damit ich wieder nach dir rufe, sondern halte mich doch direkt so nah bei dir, dass es gar nicht notwendig ist. Halte Schmerzen von mir fern, halt mich so bei dir. Und nun, damit komme ich zum letzten Vers, der wunderbare Satz: Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Ja, trau dich, lass uns mutig sein und wie Jabez beten. Wie gesagt, es geht hier nicht um diese Worte, wer es jetzt genau immer so alles sagen, so mechanisch, es geht um diese Art und Weise, es geht um dieses Anliegen, was dahinter steht, so sollen wir beten. Und Gott wird dein Gebet erhören, dass Gott dich reichlich segnet, dir mehr Verantwortung gibt, dir mehr Vermöglichkeiten gibt, deine Grenzen sprengt, die du selber siehst und dir hilft, dieses Gebiet auch zu betreten für ihn. Nicht persönlicher Luxus, sondern für ihn unterwegs zu sein, ein Segen zu sein, echter Segen. Und dass er dann mit dir geht, dass er dir hilft, dass du dann nicht allein unterwegs sein musst. Und ja, dass er uns bewahrt vor den Angriffen vom Teufel. Und dass uns dann auch kein Schmerz trifft, der uns, ja, niedrig halten kann, dass wir dann auch nicht mehr wirksam sein können. Gib uns Gesundheit. Das dürfen wir beten. Trau dich, das zu beten, aber erwarte es auch von Gott, dass er es gibt, dass er dich beschenken möchte. Es ist ja nicht so, dass Gott irgendwie weit entfernt irgendwo im Himmel ist, sondern er freut sich riesig. Er ist hier in unserer Mitte und er wartet nur darauf, uns segnen zu können. Uns beschenken zu können. Wir sind seine Kinder, wir sind nicht irgendwie sein verhasster Stiefsohn oder sowas. Wir sind seine Kinder, die er liebt über alles, die er segnen möchte. Wie oben bereits erwähnt, oder was heißt oben, also auf dem Zettel oben, den ich hier habe, wie ich bereits vorher erwähnt habe, denk an Jakobus, was er geschrieben hat, Jakobus 4. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Erwarten wir doch etwas von Gott. Erwarten wir alles von Gott. Wie ihr bei meiner Einführung gemerkt habt, Gebet ist nicht so eine einfache Sache, die man mal ebenso erklären kann mit dem Für und Wider. Da streiten sich Theologen drüber, da kann man riesen Bücher drüber wälzen, alles Mögliche. Aber ist es überhaupt so wichtig, das bis ins letzte Detail hinein zu begreifen? Ist es überhaupt so wichtig? Ich denke nicht. Wichtig ist, dass wir uns daran halten, was sonnenklar ist. Und das ist der Auftrag zu beten. Betet. Und das ist die Zusage, ich höre und ich werde daraufhin handeln. Waldemars Freund, der Waldemar spricht ja öfter mal von seinem Freund Spurgeon, der hat mal Folgendes gesagt, was auch sehr gut passt. Es ist ein mutiges Wort, aber es ist wahr. Der Herr existiert und lebt zum Wohle seiner Kinder. Warum existiert Gott? Damit es dir gut geht. Ein Retter lebt, um zu retten. Ein Arzt existiert, um zu helfen, um zu heilen. Der Sünderfreund lebt um der Sünder willen. Und Sünder können ihn in Anspruch nehmen bis zum Letzten. Gott steht uns, Jesus steht uns quasi zur Verfügung, wie die Luft, die wir atmen. Da sind noch keine Steuern drauf. Zum Glück, sie ist frei. Gott ist genauso frei für uns. Jesus ist so frei für uns. Nimm Gott in Anspruch. Er sagt dann noch, wofür gibt es eine Quelle, außer dafür, dass der Durstende daraus seinen Durst stillt? Wofür gibt es einen Hafen, als dass Schiffe vorm Sturm Sicherheit finden und anlegen können? Wofür ist Christus gekommen? Als dass arme, schuldige Menschen zu ihm kommen, Leben finden und die Fülle finden. Dazu ist Jesus gekommen, damit er uns letztendlich die Fülle gibt. Und unser Problem ist, mein Problem ist jedenfalls, ihr könnt euch mit einklinken, wenn ihr das auch so seht bei euch, dass wir unsere Fülle immer woanders suchen. Vielfach woanders suchen. Dass wir die Fülle suchen in Hobbys, in unserer Sicherheit, im Geld, in einem schönen Haus, in Besitz, Sport, im Urlaub, in allen möglichen Dingen, die wir einfach so machen, zum Zeitvertreib. Eigentlich suchen wir damit Erfüllung. Weil wir werden darin niemals Erfüllung finden. Es ist nur etwas Kurzes, Vorgegaukeltes. Aber es ist nicht die wirkliche Fülle. Erwartest du von Jesus Christus, dass er dein Leben wirklich erfüllen kann, dann wird er es erfüllen. Komm zu Jesus mit dem gleichen Anliegen wie Jabez, denn Gott ließ kommen, was Jabez gebeten hatte. Ich möchte schließen mit, es ist noch nicht ganz geschlossen, es sind noch ein ganz kleines bisschen, aber wir haben ja noch was Zeit, mit Jesaja 41, Vers 14. Müsst ihr nicht aufschlagen, es ist nur ganz kurz. In der Mitte, dort steht, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir. Du Würmlein, du Häuflein. Wir sind doch kein Würmlein, oder? Also ich meine, das ist doch Quatsch. Doch sind wir. Ich bin ein Würmlein. Ich bin eine Krücke. Vor Gott bin ich eine absolute Krücke. Und ich denke so oft, ja, ich versuch's, aber irgendwie, es ist immer so schwierig. Ich bin so eine Krücke, so ein Wurm. Ein Häuflein. Was kann mein Gebet, was kann meine Bereitschaft schon bewirken? Was kann unsere Bereitschaft, unser Gebet schon bewirken, Großes? Wir Krücken, wir Würmlein, wir Häuflein. Aber Gott sieht es irgendwo ganz anders. Er sieht uns als Krücken, als Würmer. Aber er liebt uns und er will genau diese Würmer und diese Krücken gebrauchen. Er lebt in uns. Er will in uns hinein und genau durch uns, durch die Schwachen. Ich glaube, der Paulus hat es an die Korinther geschrieben. Schaut euch an, ihr seid nicht viele besondere Leute. Heute wird man sagen, ihr seid nicht Professoren, ihr habt nicht studiert, ihr habt nicht Abi, ihr habt keine tollen Stellungen irgendwo. Und ihr seid aber die Auserwählten von Gott. Ihr seid's. Alles Krücken. Und Gott liebt diese Krücken. Und Gott möchte uns füllen und möchte uns helfen, in unserem Krücke sein. Und wir sollen mutige Würmer sein. Mutige kleine Würmer, die für Gott unterwegs sind, die ihm Platz machen, die letztendlich ja, wie ganz praktisch, ich könnte mich jetzt hier hinstellen und Gott wird jetzt hier reden. Aber das macht er, wenn ich mich für ihn öffne. Das tut er. Und wirklich beten. Reiß unsere Grenzen nieder. Wir Wurm, wir sind so klein. Du musst diese Wurmhaut wegreißen, damit wir da rauskommen. Und damit du dadurch uns wirken kannst. Und bewahre uns vor dem Übel, vom Teufel, dass er nicht alles direkt wieder kaputt macht, was du anfängst. Und was glaubt ihr, wenn Einzelne anfangen, so zu beten? Was glaubt ihr, was erst passiert, wenn die ganze Gemeinde anfangen, so zu beten? Letztendlich ist so ein kleiner Bandwurm, der kann einen ganzen Menschen, einen kräftigen Mann, kann er umhauen. Er kann ihn umbringen. Und viele Würmer können einen riesigen Baum, einen Mammutbaum, wenn die alle anfangen, die können ihn fällen. Ist kein Problem. So eine Sache der Zeit. Lasst uns nicht mit dem Knabbern in so kleinem, weichen Geäst, in so morschem, verfaulten Holz zufrieden geben, sondern lasst uns beten, dass Gott uns füllt, uns gebraucht, sodass wir hartes, abgelagertes Eichenholz zu Fall bringen können. Und das Licht letztendlich der frohen Botschaft rausbringen können. In unsere Nachbarschaft, in die Stadt und weiter darüber hinaus, bis in die ganze Welt, so wie es unser Auftrag ist. In jede dunkle Ecke, auch in jede dunkle Ecke unseres Lebens. Letztendlich genau dahin, wo der Teufel unterwegs ist, mit seinen stinkenden, verlotternden Decken, wo er alles immer so schön abdeckt. Und die Leute so benebelt sind von diesem Geruch und es gar nicht mitbekommen. Und auch wir teilweise unter diesen Decken drunter hängen. Damit diese Decken weggenommen werden. Lasst uns mutige Würmer sein und mutig beten. Nicht ich bin stark. Nicht ich kann etwas bewirken. Wir können gar nichts für Gott tun. Gar nichts. Null. Aber Gott kann alles durch uns tun, wenn wir uns dafür öffnen. Luther hat wohl mal Folgendes gesagt, als er nach Worms unterwegs war. Er hat gesagt, und wenn es in Worms so viele Teufel gäbe wie Ziegel auf den Dächern, ich gehe zu diesem Prozess da, wo er sich rechtfertigen musste, seine Thesen gesagt hat. Wie konnte der das machen? Luther wird oft zu groß in den Himmel gelobt, aber der war ein Beter. Der hat so viel gebetet. Der hat mit dem Teufel Kämpfe ausgefochten. Der war ein echter Beter. Und er wusste, Gott ist mit mir. Deswegen konnte er gehen. Deswegen hatte er keine Angst. Er wusste, Gott wird durch mich wirken. Gott wird durch mich sprechen. Nicht ich mit meinem Mönchtum, was ich da hinter mir habe, und meinem Theologiestudium. Alles, das kann man beiseite lassen. Gott wird mich da gebrauchen. Gott durch mich, nicht ich. Und genau das wünsche ich letztendlich uns allen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen wie der Luther sind. Denk daran, Gebet, ich weiß nicht genau, ob man das so behaupten kann, aber ich nehme es irgendwie an, ist nicht die Unterstützung der Arbeit Gottes, es ist die Arbeit Gottes. Wir können nichts für Gott tun, aber wir können letztendlich den Kanal öffnen, damit er durch uns wirken kann. Vielleicht wie bei einem Auto, wo ein großer Motor ist und dass dieser große Motor, diese Kraft auf die Straße kommt. Was brauche ich dafür? Ich brauche die Kupplung, die ich trete. Und die Kupplung, wenn ich die trete und dann loslasse, dann kommt die Kraft des Motors auf die Räder und auf die Straße. Und ich glaube, genau so ist es mit unserem Gebet. Und wenn wir nicht beten, dann haben wir zwar einen Riesenmotor, der ist da im Himmel, ja, der ist sowas von stark, da kommt kein Leopardpanzermotor mit oder sowas. Das ist Gott. Gott ist der Motor. Aber diese Kraft, die wird nicht ankommen. Die kommt nicht auf den Boden, wenn wir nicht beten. Weil so steht's in der Bibel. Es ist nicht einfach nur ein Wunder, was passiert oder dass Gott es einfach nur schenkt. Ja, das tut er manchmal auch. Weil wir so klein sind und weil wir nicht beten, dann kriegt er auch manchmal die Krise und gibt uns doch irgendwelche Dinge. Aber eigentlich, weil wir ja seine Kinder sind und er es liebt, mit uns zu reden, sollen wir beten, damit genau diese Kraft auf den Boden kommt, auf diese Erde. Weil wir sind Gesandte an seiner Stadt. Das passt alles zusammen. Es liegt an deiner Bereitschaft, an meiner Bereitschaft, wie sehr Gott uns gebrauchen kann. Vielleicht ist es ketzerisch, aber ich behaupte, wir können Gott begrenzen, wenn wir nicht beten. Wir begrenzen ihn in dem, was er alles tun möchte durch uns. Es liegt an deiner Bereitschaft, wie viel Gott durch dich wirkt. Bist du bereit dafür? Amen.